Wenn Menschen das Gute, das Gott ihnen schenkt, nur noch für sich selbst nutzen, kippt Segen in Fluch. Die Geschichte Israels zeigt, wie der Verlust der Ehrfurcht vor Jehova, das Misstrauen gegenüber seiner Führung und die heimliche Anbetung anderer Sicherheiten ein ganzes Volk in die Zerstreuung treiben konnten. Gerade darin wird aber sichtbar, wie ernst Gott Sünde nimmt und wie beharrlich er dennoch um das Herz seines Volkes wirbt. Wenn Gottes Gaben zu Götzen werden. Hosea zeichnet Israel als einen üppigen Weinstock, dessen Reben schwer von Frucht sind. Doch diese Fülle ist nicht mehr Antwort auf die Güte Jehovas, sondern Mittel zur Selbstinszenierung. In Hosea 10, 1 heißt es, Israel war ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hatte. Je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte er die Altäre. Je schöner sein Land wurde, desto schöner machten sie die Gedenksteine. Die Früchte des Landes, Ernte, Wohlstand, Möglichkeiten, hätten als Trankopfer zu Gott zurückfließen sollen, als Ausdruck, alles, was wir sind und haben, kommt von dir und gehört dir. Stattdessen werden die Gaben abgelenkt, von der Quelle gelöst und zum Baumaterial eigener Altäre. Es entsteht eine subtile Verschiebung, was Gott schenkt, dient nicht mehr seiner Herrlichkeit, sondern der Sicherung eigener Identität, eigener religiöser und gesellschaftlicher Stellung. Israel ist ein üppiger Weinstock, er bringt Frucht für sich selbst hervor. Die Frucht des Weinstocks hätte Gott als Trankopfer dargebracht werden sollen, aber sie nutzten den Weinstock, um Frucht für sich selbst hervorzubringen, nicht für Gott. So wächst aus dem geschenkten Weinstock ein Geflecht von Götzen. Die Schrift zeigt, wie eng Genuss und Götzendienst verschränkt sein können. In Psalm 106, 28 heißt es, und sie hängten sich an Baal-Peor und aßen Schlachtopfer der Toten. Götzen verlangen Nahrung, Opfer, Zeit, Aufmerksamkeit, Mittel. Alles, was Gott uns gibt, kann so zu Schlachtopfern der Toten werden, wenn es nicht mehr vor ihm, sondern vor anderen Mächten ausgegossen wird, vor der Angst, zu kurz zu kommen, vor dem Druck, anerkannt zu sein, vor dem Bedürfnis, alles kontrollieren zu wollen. Dann wird das Herz geteilt. Der Mund bekennt Jehova, doch die inneren Stützen liegen bei dem, was man sehen, zählen, verwalten kann. Götzendienst ist darum weniger ein Randphänomen primitiver Religion als die ständige Versuchung, geschaffene Dinge an den Platz des Schöpfers treten zu lassen. Wenn Gott in Hosea die Altäre und Säulen zerbricht, wirkt das zunächst wie reine Zerstörung. In Wahrheit entlarvt er falsche Sicherheiten. Er nimmt nicht, um zu verarmen, sondern um zu heilen. Was wir als tragfähige Struktur erleben, kann sich vor ihm als brüchiges Gerüst erweisen. Wenn er dem Volk den Boden der selbstgebauten Altäre entzieht, öffnet er zugleich Raum für den einen Altar, an dem Feuer und Trankopfer ihm gehören. Der Weinstock ist ja nicht das Problem, wohl aber die Richtung der Frucht. Der Herr wehrt nicht der Fülle, sondern der Selbstbezogenheit der Fülle. Darum liegt in diesem Gericht ein leiser Trost verborgen, alles, was Gott entlarvt und zerbricht, kann Wiedergabe werden. Wohin unsere Kräfte, unser Besitz, unsere Begabungen auch abgewandert sind, sie können zurückfinden an den Ort, für den sie geschaffen wurden, in die Hingabe an ihn. Wenn Hosea die zerstörten Altäre vor Augen führt, öffnet sich zugleich die Frage, wie könnte diese Frucht aussehen, wenn sie wieder Trankopfer wäre, nicht Nahrung für eigene Projekte? Gerade in dieser Frage beginnt Umkehr. In der Einsicht, dass die Gabe nicht Götze bleiben muss, sondern erneut Brücke zu Gott werden kann, liegt eine stille Ermutigung, kein Weinstock ist so missbraucht, dass der Herr ihn nicht zurückgewinnen könnte. Israel war ein üppiger Weinstock, der genügend Frucht hatte. Je zahlreicher seine Frucht wurde, desto zahlreicher machte er die Altäre. Je schöner sein Land wurde, desto schöner machten sie die Gedenksteine. Und sie hängten sich an Baal-Peor und aßen Schlachtopfer der Toten. Die Geschichte Israels leuchtet hinein in unsere eigenen Felder der Frucht, Arbeit, Beziehungen, geistliche Erfahrung, geistige oder materielle Ressourcen. Sie zeigt, wie leicht das von Gott Empfangene uns heimlich zu sich selbst zieht. Doch dieselbe Geschichte bezeugt, der Gott, der Altäre zerbricht, ist derselbe, der den Weinstock ursprünglich gepflanzt hat. Wenn er falsche Stützen wegnehmen muss, dann, um unser Vertrauen von den Gaben zurück zur Quelle zu führen. Das kann schmerzhaft sein, aber es öffnet den Raum, in dem Frucht wieder Antwort wird, Dank, Hingabe, Lobpreis, ein Leben, das nicht mehr sich selbst, sondern ihm gehört. In dieser Perspektive verliert das Gericht seinen bloß drohenden Charakter und wird zur Einladung, alles Empfangene neu als Gabe zu sehen und es dorthin zurückzustellen, wo es seinen Ursprung hat, vor Gott. Verlust der göttlichen Autorität und die Frucht der eigenen Wege. In Hosea 10 tritt eine andere Folge des Götzendienstes hervor, der Verlust von Autorität. Israel klagt, wir haben keinen, der uns führt. In Hosea 10, 3 heißt es, für jetzt werden sie sagen, wir haben keinen König, denn wir fürchteten Jehova nicht, und der König, was kann er für uns tun? Die politische Instabilität ist Ausdruck eines tieferen Bruchs. Wo die Ehrfurcht vor Jehova schwindet, verliert auch die von ihm eingesetzte stellvertretende Autorität ihren Ort. Das sichtbare Hauptsein, im König, in gerechter Leitung, ist an das unsichtbare Hauptsein Gottes gebunden. Wird sein Name nur noch formelhaft genannt, verliert auch jede irdische Ordnung ihre innere Legitimität. Für jetzt werden sie sagen, wir haben keinen König, denn wir fürchteten Jehova nicht, und der König, was kann er für uns tun? Weil sie Jehova nicht fürchteten, konnten sie Gottes stellvertretende Autorität nicht haben. Dies bezieht sich auf das Hauptsein, auf die Führung unter Gottes Volk. Wenn die Gemeinde in einem ordentlichen Zustand ist, hat sie das Hauptsein, die Führung, die Gott als seine Autorität repräsentiert. In einer Zeit der Unruhe jedoch würden einige sagen, warum brauchen wir Gottes stellvertretende Autorität? Warum brauchen wir irgendein Hauptsein oder irgendeine Führung? Das führt zur Anarchie. Hosea beschreibt, wie dann Worte ihre Schwere verlieren, und wie dem Volk, so wird es dem Priester ergehen. Und ich suche seine Wege an ihm heim, und seine Taten vergelte ich ihm. Statt verlässlicher Zusagen gibt es gesprochene Eide ohne Substanz, statt Rechtssicherheit ein Geflecht aus leeren Vereinbarungen. In Hosea 10, 4 wird von Eiden, Verträgen und einem Recht gesprochen, das, wie Giftkraut, hervorsprost. Dort, wo Gottes Autorität nicht mehr geehrt wird, wird auch die menschliche Autorität hohl, nicht nur in staatlichen Strukturen, sondern in allen Feldern gemeinschaftlichen Lebens. Was äußerlich noch besteht, ist innerlich schon zerfallen. Jeremia fasst diese doppelte Bewegung in einem Bild, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Zuerst wird die Quelle verlassen, dann werden eigene Systeme gebaut, die Wasser speichern sollen. Auf geistlicher Ebene heißt das, man löst sich von Gottes lebendiger Gegenwart und versucht, Sicherheit aus Strukturen, Bündnissen, Strategien zu ziehen. Diese Zisternen können eine Zeit lang den Anschein von Stabilität erwecken, sie können Macht, Einfluss oder scheinbare Kontrolle geben, aber sie halten das Wasser nicht. Spätestens im Druck der Geschichte, in Krisen oder Gericht erweist sich, wie rissig sie sind. Hosea erinnert an Gibea, an eine alte Geschichte ungesühnter Gewalt, und bestätigt, dass vor Gott Sünde nicht einfach verdunstet, wenn sie nicht ans Licht gebracht wird. Nach meinem Wunsch werde ich sie auch züchtigen, und Völker werden gegen sie versammelt werden, wenn man sie für ihre zweifache Schuld bindet. Die zweifache Schuld, Gott verlassen und sich an Götzen binden, trägt Früchte im gesellschaftlichen Leben, Unrecht, Ausbeutung, zerrissene Beziehungen, Vertrauen, das nicht mehr trägt. Wer auf eigene Stärke und starke Männer setzt, erntet Tumult, wer Festungen aus Misstrauen und Selbstschutz baut, erlebt ihren Zusammenbruch. Gottes Gericht ist hier nicht bloß Strafe, sondern Offenbarung, es zeigt, wie untragfähig alle Ordnungen werden, die sich der Herrschaft Gottes entziehen. Für jetzt werden sie sagen, wir haben keinen König, denn wir fürchteten Jehova nicht, und der König, was kann er für uns tun? Und wie dem Volk, so wird es dem Priester ergehen. Und ich suche seine Wege an ihm heim, und seine Taten vergelte ich ihm. Die Worte Hoseas stellen nicht nur eine ferne Geschichte Israels dar, sie berühren die Frage, wovon wir uns heute leiten lassen. Wo Gottes Wort seine Autorität verliert, werden andere Stimmen laut, der Druck der Mehrheit, die Macht des Nutzenkalküls, die Faszination des Starken. Doch all diese Zisternen halten das Wasser nicht. Die Ermutigung liegt darin, dass der Weg nicht durch perfekte menschliche Systeme versperrt ist, sondern durch die Rückkehr zur Quelle offen wird. Wo Gott wieder geehrt wird, kann neue Verlässlichkeit wachsen, in Entscheidungen, in Beziehungen, im Umgang mit Verantwortung. Es ist tröstlich, dass der Gott, der die Zerbrechlichkeit unserer Ordnungen entlarvt, derselbe ist, der fähig ist, aus zerbrochenen Strukturen etwas Neues, Wahrhaftiges hervorzubringen. Sehen zur Gerechtigkeit, Gottes Einladung mitten im Gericht. Mittens durch die Gerichtsansagen Hoseas bricht ein Satz, der wie ein frischer Luftzug wirkt. Nachdem beschrieben wurde, wie Israel auf Gewalt und eigene Stärke gesetzt und darum Unrecht geerntet hat, ruft Gott, seht für euch zur Gerechtigkeit. Erntet nach der Güte. Brecht euren unbebauten Acker auf. Denn es ist Zeit, Jehova zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Seht für euch zur Gerechtigkeit, erntet nach der Güte. Brecht euren unbebauten Acker auf. Denn es ist Zeit, Jehova zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Der Ruf seht für euch zur Gerechtigkeit ist darum mehr als moralische Aufforderung. Er ist eine Einladung, die Richtung des Lebens neu zu bestimmen. Wenn Gott von Sehen spricht, meint er eine langfristige, verborgene Bewegung, Entscheidungen, die aus Vertrauen auf ihn getroffen werden, Wege, die sich an seinem Wort ausrichten, auch wenn sie zunächst keinen sichtbaren Vorteil bringen. Die Verheißung lautet nicht, erntet, was ihr verdient habt, sondern erntet nach der Güte. Die Ernte der Gerechtigkeit ist letztlich Gnadenernte. Was der Mensch sät, ist Antwort, nicht Ursache, Ursache bleibt Gottes Freies zu wenden. Im Licht des gesamten Zeugnisses der Schrift wird deutlich, wie tief dieser Ruf reicht. Hosea 6:7 erinnert, sie aber haben den Bund übertreten wie Adam, haben dort treulos gegen mich gehandelt. Der gebrochene Bund zeigt, dass das Problem nicht nur in einzelnen Taten liegt, sondern im Herzen. Darum zielt Gottes Einladung nicht auf kosmetische Reue, sondern auf einen Neubruch, auf das Aufbrechen verhärteter Schichten. Im Neuen Testament wird deutlich, dass dieser Neubruch in der Person Christi vollzogen wird, er trägt die Folgen des gebrochenen Bundes und schenkt ein neues Herz, in dem Gottes Gesetz nicht mehr nur außen geschrieben steht, sondern innen. Wenn Hosea von Gerechtigkeit spricht, die über das Volk regnet, öffnet sich eine prophetische Perspektive. Regen ist nicht machbar, er fällt. So ist auch die Gerechtigkeit, die Gott verheißen hat, kein Produkt menschlicher Anstrengung. Sie wird gegeben. In Christus kommt diese Gerechtigkeit in die Welt, nicht nur als forderndes Maß, sondern als rettende Wirklichkeit. Wo sein Geist im inneren Menschen Wohnung macht, beginnt ein anderes Sehen, Gedanken, die sich am Evangelium orientieren, Entscheidungen, die nicht von Angst, sondern von Vertrauen geprägt sind, Beziehungen, in denen Wahrheit und Barmherzigkeit einander küssen. Die Frucht dieser Saat ist nicht Perfektion, aber ein wachsendes Leben, das Gott entspricht. Seht für euch zur Gerechtigkeit. Erntet nach der Güte. Brecht euch einen Neubruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Ihr habt Gottlosigkeit gepflügt, Unheil geerntet, ihr habt die Frucht der Lüge gegessen, weil du auf deinen Weg vertrautest, auf die Menge deiner Helden. Die Botschaft dieses Abschnitts berührt die leisen und die lauten Bruchlinien des eigenen Lebens. Vieles, was geworden ist, lässt sich auf Entscheidungen zurückverfolgen, die wie Samen waren, manche gut, manche zerstörerisch. Hosea verhehlt diese Zusammenhänge nicht, aber er bindet den Blick nicht daran fest. In Gottes Ruf, neu zu sehen, liegt eine bleibende Ermutigung, die Gegenwart ist nicht nur Ergebnistafel der Vergangenheit, sondern Schauplatz der Gnade. Es mag Kräfte kosten, alte Furchen zu verlassen und vernachlässigte Felder neu aufzubrechen. Doch der Gott, der dazu ruft, ist derselbe, der verspricht, Gerechtigkeit regnen zu lassen. Wer sich von dieser Zusage innerlich erfassen lässt, entdeckt, dass auch in zerrissenen Biografien, in müden Gemeinden, in verfahrenen Situationen neue Saat möglich ist, getragen von einem Gott, der es liebt, Brachland in Lebensland zu verwandeln. Herr Jehova, du heiliger und zugleich barmherziger Gott, du siehst, wie leicht unsere Herzen sich an deine Gaben klammern und dabei den Geber aus dem Blick verlieren. Wo unsere Liebe geteilt ist und wir uns auf eigene Wege, eigene Stärke oder verborgene Götzen verlassen, bitte ich dich, decke es auf, zerbrich falsche Sicherheiten und richte unseren Blick wieder auf dich allein. Lass dein Wort wie ein Pflug durch unser inneres Brachland gehen, damit alles Hartgewordene weich wird und du selbst Gerechtigkeit in uns sehen kannst. Danke, dass dein Gericht nie dein letztes Wort ist, sondern dass in Christus Gnade, Vergebung und ein neuer Anfang bereitstehen. Lass über deinem Volk neu ein Regen deiner Gerechtigkeit fallen, heile die Folgen unseres Abweichens, bewahre uns davor, Frucht nur für uns selbst hervorzubringen, und erfülle uns mit Freude daran, dass unser Leben dir gehört und dir Ehre bringt. Amen.